Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu Ilkas Welt. Heute mit einer wahren Powerfrau mal wieder, Julia Mailänder. Sie ist Moderatorin, Neurolinguistin, Autorin, Hotelunternehmerin und by the way, noch ganz viel mehr. Herzlich willkommen, Julia.
Hallo, liebe Ilka. Moin, moin nach Hamburg.
Dankeschön für das Moin. Das schicken wir zurück nach München, falls du dich gerade zu Hause befindest. Ich gehe davon aus. Ja, und ich habe gesagt, du bist so viel mehr. Ich fange jetzt mal hinten an. Viele von den Hörerinnen und Hörern haben dich vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, denn du warst mindestens zweimal bei Wetten, dass. Und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wieso kann man dich von Wetten, dass kennen? Wann warst du da? Was hast du da gemacht?
Ja, das erste Mal bei Wetten, dass war ich vor genau 20 Jahren. Da war ich 11 Jahre alt und habe damals eine Kinderwette in Erfurt gespielt. Und ich musste 100 Schotten an ihrem Rock erkennen. Jeder Kilt hat ja einen eigenen Namen. Und ich habe die dann damals unterschieden. Und ich habe witzigerweise eine Reise nach Hamburg damals gewonnen. Ich war ganz erstaunt, weil ich habe gesagt, naja, ich bin ja eigentlich aus Hamburg. Und das war einfach eine super Erfahrung damals. Und ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass ich nochmal dahin komme. Aber ich hatte 2019 dann mitbekommen, dass sie ja, nachdem sie die Sendung eigentlich abgesetzt haben, wollten sie ja nochmal so ein kleines Revival machen. Ich glaube, anlässlich zum 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk. Und ich hatte zu der Zeit gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Hirn to Go. Und ich habe dann beim ZDF angerufen und habe dann gefragt, ja, ich habe gehört, hier, ihr macht nochmal Wetten, dass, kann ich nicht bei euch auf die weiße Couch und hier mein Buch ein bisschen promoten? War ich tatsächlich ganz frech. Und dann hatte die Redaktion mir geantwortet und hat gesagt, oh Mensch, Julia, das ist ja cool, also auf die weiße Couch, naja, da sind ja die Superstars, die Weltstars, aber vielleicht magst du ja nochmal eine Wette machen. Und so kamen wir dann ins Gespräch und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich nochmal eine Wette gespielt habe, wieder eine Gedächtniswette, die einen nostalgischen Charakter haben sollte. Und zwar habe ich die Wettkönige der letzten 40 Jahre genommen, beziehungsweise deren Wettvideos. Und daraus haben wir farbige Barcodes erstellen lassen und die wiederum habe ich dann erkennen müssen in der Sendung. Also ich musste sagen, wer ist da Wettkönig geworden, mit welcher Wette, wo war das und welches Datum genau. Und das hatte ich dann schönerweise nochmal gewonnen und bin dann die letzte Wettkönigin geworden 2023. Und ich durfte tatsächlich auf die weiße Couch, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Genau. Hab dann, also damit wurde mein Wunsch doch erfüllt. Mein Buch konnte ich leider nicht promoten, aber es war eine super Erfahrung, nochmal in der Sendung gewesen zu sein.
Ja, und vor allen Dingen Millionen von Zuschauern und Zuschauerinnen, also das ist ja der Wahnsinn. Und das bringt mich eigentlich schon direkt zum nächsten Thema, weil du ja auch sehr viel mit dem Gehirn bei deiner letzten Wette gearbeitet hast. Wie sieht denn das aus? Als Neurolinguistin, die du ja auch bist, hast du ja viel über die Verbindung auch zwischen Sprache und Gehirn gelernt. Wie können wir denn so als Zuhörerinnen und Zuhörer diese Erkenntnisse nutzen, um die Kommunikation vielleicht auch im Alltag zu verbessern, vielleicht auch für den Beruf nochmal anzupassen?
Ja, also ich habe tatsächlich einen Master gemacht in Neurowissenschaften der Sprache, was die Neurowissenschaft mit der Linguistik verbindet. Das ist dann die Neurolinguistik, ein Thema, das ich super spannend finde, weil wir benutzen ja alle im Alltag täglich Sprache und es fühlt sich manchmal so an, als würden wir alle Auto fahren ohne Führerschein, weil wir uns relativ wenig Gedanken darüber machen, wie wir Sprache benutzen, welche Worte wir wählen. Und jetzt nochmal zurück zu der Wette, da habe ich gewisse Gedächtnismethoden, Techniken angewandt, die jetzt gar nicht unbedingt so viel mit der Sprache zu tun haben, aber auch da kann man im Alltag unglaublich viel machen, wenn man sich dieser Techniken bedarf, zum Beispiel die Loki Technik. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aber da verbindet man ja immer Orte mit Zahlen und Bildern und dadurch kann man sich unglaublich viel, viel merken.
Spannend. Und in deiner Arbeit als Neurolinguistin und auch als Autorin, du schreibst ja auch Bücher, da beschäftigst du dich ja auch mit Analysen von Sprachmustern. Und das tue ich auch als Rhetorikcoach. Und ich sage immer, ein typischer Sprachfehler ist das Ähm. So Füllwörter sind Sprachfehler, irgendwie so Dinge, die man sich antrainiert hat über Jahre, die gar keinen Sinn machen. Wenn du immer irgendwie sagst oder eben Ähm oder Was hast du so beobachtet an Sprachfehlern?
Ja, interessant, dass du das sagst. Wir können auch gerne auf das Ähm oder diese Füllwörter eingehen.
Ja, genau.
Die bekommen auch ein Kapitel in meinem neuen Buch, wo es um Sprache geht. Und zwar witzigerweise versuchen wir in Rhetorikkursen ja tatsächlich so den Fokus darauf zu legen, so wenig Ähms wie möglich zu sagen. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, weil diese Ähms oder die Pausen, die produzieren wir immer, wenn wir gedanklich noch einmal einen Schritt zurückgehen und nochmal nachdenken müssen, was ja auch ganz normal und legitim ist. Man kann sich das abtrainieren, indem man Texte sagt und oder aufspricht und man bittet eine Freundin, einen Freund, bitte setz dich hin und zähl meine Ähms, weil dann hat man mehr Fokus drauf und man kann sie sich wirklich ausradieren aus dem Wortschatz. Aber ich hatte ein paar Studien gelesen, die interessanterweise gesagt haben, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir Ähm machen, weil ein Ähm ist auch immer ein Zeichen für, jetzt kommt gleich das Hauptwort meines Satzes oder der wichtigste Gedanke. Ein Beispiel ist da tatsächlich in einer Studie rausgekommen, die sie in einem Restaurant gemacht haben. Und in diesem Restaurant hat die Kellnerin immer, wenn sie sich versprochen hat, kurz davor ein Ähm gemacht. Also sie hat gesagt zum Beispiel, ja, hätten Sie gerne das Cordon Bleu, das Schnitzel. Also auch dafür ist ein Ähm da. Es hat im Endeffekt ganz viele Funktionen und die Wissenschaft streitet sich aktuell, ob wir es überhaupt rauslöschen sollten oder einfach akzeptieren und es weiter als ja, bedeutungstragende Einheit nutzen.
Ist interessant, wie man das wahrnimmt, weil ich nehme ein Ähm häufig als Unsicherheit wahr. Mhm. Jemand hat ein Ähm, Unsicherheit, Unkonzentriertheit, all negativ behaftete Dinge, die ich irgendwie mit dem Ähm verbinde. Und ich habe festgestellt, da gibt es wahrscheinlich auch Studien zu, wenn du in einer kleinen Bubble bist oder in einem Raum, wo mehrere das Ähm als Füllwort nehmen, bist du dazu eingeladen, durch das Unterbewusstsein, dass du auch häufiger Ähm sagst. Das heißt, bist du in einem Ähm-freien Raum, hast du vielleicht auch die Tendenz, nicht so viele Ähms zu sagen, wie wenn du in so einer Bubble bist, wo alle immer Ähm sagen. Das habe ich immer erlebt bei Coachings. Sobald ich in einem Raum war, wo die ersten 30 bei der Vorstellung schon immer mit Ähm vorgestellt haben. Ich bin der Timo, ich arbeite hier seit 3 Jahren. Dass es dann wirklich auch so weiterging und keiner hat es mehr geschafft, ohne Ähm zu sprechen. Und ich würde es ehrlich gesagt schade finden, wenn man das so am Ende darstellt, wie du das jetzt gerade bei der Studie einmal uns da geboten hast, dass es normal ist und akzeptiert wird in der Gesellschaft, weil für mich ist es doch eher ein Füllwort. Wie siehst du das persönlich jetzt mal losgelöst von den Studien?
Ja, echt guter Ansatz. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Ich hatte nämlich auch dann einen LinkedIn-Post dazu gemacht und ganz viele Kommentare bekommen mit, oh, das ist aber blöd, weil das ist nichts Schönes. Ich persönlich finde es auch nicht schön. Und auch in meinen Rhetorikkursen übe ich immer ohne Ende mit den Teilnehmern, dass wir so wenig Ähms wie möglich machen, weil wir stattdessen ja auch eine schöne, spannende Pause machen könnten. Ich glaube, es geht da gar nicht darum, diese ständigen Ähms, wie du gerade sagst, auf Konferenzen oder so. Ich finde das ganz schrecklich, weil ich mag dann auch nicht mehr zuhören, wenn in einem Satz schon 3 Ähms sind. Ich glaube, der Punkt ist dass ab und zu mal eins kommt, um dann zu sagen, jetzt kommt der wichtigste Teil meines Satzes. Das fand ich ganz interessant und auch nachvollziehbar.
Ja, jetzt sind wir ja direkt dann beim nächsten Punkt. Wie können wir Kommunikation verbessern? Und ich würde sagen, wenn du es schaffst, ein Ähm, was du immer vielleicht als Füllwort hattest, also dieser Appell geht an alle Hörerinnen und Hörer, wenn du es erstmal schaffst, es wahrzunehmen, zu reflektieren, das hast du ja auch gerade gesagt im Restaurant, dass andere reflektieren, bei dem Beispiel, was du gebracht hast, andere hören und schreiben auf, wie viele M's du hast. Wenn du selber merkst, oh, ich habe ständig M gesagt, das ist ja der erste Schritt. Dann, wenn du es schaffst, das zu eliminieren, dann bedeutet es ja gleichzeitig, dass du dich mehr unter Kontrolle hast, dass du mehr deine Sprache unter Kontrolle hast. Du könntest es ja auch bewusst einsetzen, in einem, ich sag mal so, in einem Bühnenstück auf der Bühne, wo du schauspielerst oder wenn du Schauspieler beim TV bist. Da setzt du ja manchmal bewusst ein M ein. Ja, wenn du jetzt zu mir sagst, Julia Ilka, tu mal so, als wenn du nachdenkst und ich habe eine Schauspielrolle, dann würde ich auf der Bühne auch ein M machen und sagen, da muss ich mal drüber nachdenken. Da würde ich auch ein M davor packen, damit das so überspielt, also fast kitschig, ja. Aber damit jeder merkt, die denkt gerade nach, deswegen sagt sie ja, so. Und hast du vielleicht jetzt Tipps, wenn man das erkennt und daran arbeitet und nur noch bewusst Dinge einsetzt, ein M zum Beispiel bewusst einsetzt, hast du noch weitere Tipps, wie wir Kommunikation verbessern können?
Ja, also nochmal ganz kurz zum M tatsächlich. Ich finde da, unser gesellschaftliches Kommunikationsproblem ist zu sagen, dass es ein Problem wäre, nachzudenken. Weil es ist ja ganz normal, dass wir nachdenken und es ist auch was Schönes, dass wir nachdenken und nicht einfach drauf lossprudeln, als wäre das so ein besonderes Talent. Wir dürfen ja nachdenken und wir dürfen uns auch mal versprechen und wir dürfen mal Fehler machen und wir dürfen mal ein M machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich denke, nur wenn sich das extrem häuft, dass der andere mir gar nicht mehr zuhören möchte, dann sollte ich daran arbeiten, mich hinsetzen und sagen, ich versuche jetzt bewusst Pausen zu machen. Aber generell zu deiner Frage, wie wir Kommunikation verbessern können. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt hast du selber schon angesprochen. Und zwar ist das Bewusstsein für unsere Sprache. Das war auch das, was ich meinte mit dem Autofahren ohne Führerschein. Dass wir sollen jetzt einen Vortrag halten und wir konzentrieren uns zu 99% auf den Inhalt. Um Gottes Willen, Hauptsache, dass diese Studie stimmt und dass ich mich da nicht verspreche und so weiter und so fort. Wir fokussieren uns so auf den Inhalt, was natürlich auch gut und wichtig ist. Aber was am Ende hängen bleibt bei den Zuhörern, ist doch das Wie. Also wie habe ich was rübergebracht? Haben die Leute mir gerne zugehört? Habe ich tolle Beispiele gewählt? Habe ich Metaphern genutzt, damit Bilder in den Köpfen entstehen? Habe ich die Leute emotional berührt? Ich muss mir viel, viel mehr Gedanken um dieses Wie machen, auch wie ein Schauspieler eigentlich. Ich muss ja auf der Bühne nicht unbedingt ich selbst sein. Ich kann ja auch sagen, ich bin diese Person, die das auf eine gewisse Art und Weise rüberbringt, damit meine Message auch ankommt. Und je nach Thema kann ich natürlich sagen, das verpacke ich jetzt besonders witzig, damit das Publikum was zu lachen hat. Ich kann aber auch sagen, ich wähle hier ein sehr ergreifendes, trauriges Beispiel, wenn das besser passt. Und so würde ich mir immer sehr viel mehr Gedanken um das Wie machen. Das ist mir damals ganz stark im Studium oder überhaupt in der Wissenschaft aufgefallen, weil ich mir immer dachte, wow, also was die herausgefunden haben, das ist weltbewegend. Aber sie lesen es halt leider von ihrem Papier ab, zittern wie Espenlaub und sind froh, wenn sie sich wieder hinsetzen dürfen.
Ja, klar. Und da finde ich eben, wenn jemand zu viele M's hat, dann lenkt es wieder vom Inhalt ab und von der Art, wie man eine Performance liefert, ja. Also am Ende muss natürlich alles zusammenspielen, hast du recht. Und wenn jemand wirklich eine coole Art hat, etwas rüberzubringen, dann hört man das M vielleicht auch gar nicht so stark. Dann wird es eher akzeptiert. Lass uns da gleich mal die Brücke schlagen zu dem Thema Kommunikation im Bereich Führungspositionen. Wie haben Führungskräfte zu kommunizieren, um eben vielleicht auch dieses Gefühl zu suggerieren, ich bin zwar Vorgesetzter, aber ich versuche auch auf Augenhöhe mit dir zu sein.
Ja, ich finde, gerade Führungskräfte sollten ja ein Vorbild sein. Weil was ich als Führungskraft möchte, ist, dass meine Mitarbeiter gerne bei mir sind, dass sie sich verantwortlich fühlen, dass sie Verantwortung übernehmen fürs Unternehmen, für was auch immer wir tun. Und da muss ich ja eine gewisse Vorbildsrolle tragen oder vorleben. Und was mir sehr wichtig ist, also jetzt auch im Hotelunternehmen, ist beim Thema Kritik. Und Kritik sollte man unbedingt äußern, aber es kommt ganz stark drauf an, wie. Und ich bin ein großer Verfechter von der Sandwich-Methode. Das bedeutet, ich hole meinen Mitarbeiter und ich sage, was er oder sie in letzter Zeit besonders toll gemacht hat und ich lobe die Person dafür. Dann sage ich, was Verbesserungspotenzial hat und immer mit Blick in die Zukunft, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist jetzt blöd gelaufen und es wird für immer so, sondern dass man sagt, in Zukunft könnten wir das so und so gestalten und dann am Ende, deshalb das Sandwich, wieder etwas Positives. Weil der Mitarbeiter verlässt den Raum mit einem Bombengefühl und denkt sich, wow, ich wurde gelobt und ja, stimmt, das muss ich noch verbessern, aber dann wurde ich wieder gelobt. Es ist einfach dieses Gefühl. Und da hatte ich mich auch schon mal unterhalten mit ein paar, ich sage jetzt mal älteren Kandidaten und um denjenigen zu zitieren, der meinte damals, ach, Sandwich-Quatsch, ich bevorzuge die Haut-Druff-Methode. Also ich hau einfach raus, wenn ich was kacke fand. Ja, und ich glaube, er sprach tatsächlich für so einen großen Kreis seiner, ja, seiner Altersgruppe. Und ich dachte mir, schade. Also vielleicht kann er das ja auch ab. Vielleicht hat der das auch gern, wenn er so behandelt wird. Ich denke nur, die allermeisten Menschen werden nicht gerne so behandelt und würden sich auch nicht gewertschätzt fühlen in einem Unternehmen. Und deshalb finde ich, macht man mit der Sandwich-Methode, wenn es um Kritik geht, nichts falsch.
Ja, von den alten weißen Männern, darf man das so sagen? Ich glaube, die meintest du so ein bisschen. Die haben ja dann auch die Aufgabe, vielleicht mal Denk- und Verhaltensmuster zu verändern. Die Neurolinguistik bezieht sich ja auch auf die Neuroplastizität des Gehirns. Wie können Sie denn vielleicht Ihre Denk- und Verhaltensmuster möglichst einfach verändern? Wie lange dauert sowas auch in der Regel? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier seit 30 Jahren immer das so gemacht, ich will es eigentlich so weitermachen und dann kommt die Julia, nee, lass uns das doch mal anders machen, weil die junge Generation tickt anders. Wie lange braucht man, wenn diese Person offen dafür ist, sich zu verändern?
Ah, das ist trotzdem eine ganz schwere Frage. Die Neuroplastizität, die du angesprochen hast, die bedeutet ja eigentlich nur, dass sich unser Gehirn unser ganzes Leben lang wandeln kann. Also natürlich entwickelt es sich in der Kindheit und ist einigermaßen ausgereift im Alter zwischen 21 und 25 Jahren. Dann ist es ausgereift, aber es kann sich immer noch verändern. Ein bestes Beispiel ist auch, also der hintere Bereich unseres Gehirns ist ja für Sehen verantwortlich. Wenn ich jetzt aber im Laufe meines Lebens einen Unfall habe, der meine Augen betrifft und ich kann dann nicht mehr sehen, dann ist dieser Bereich hinten in meinem Gehirn nicht einfach tot oder liegt faul rum, sondern der wird dann andere Aufgaben übernehmen. Es ist so ein ständiger Wechsel. Zum Beispiel könnte ich dann besser riechen oder besser hören. Und was das Lernen und Denkmuster angeht, bedeutet das auch, dass alles veränderbar ist, aber es ist aufwendig, weil diese ganzen Mechanismen und Gewohnheiten, die wir haben, die haben wir uns antrainiert, um möglichst sparsam zu sein, also um unser Energielevel zu halten. Unser Gehirn hat ja eigentlich auch die Hauptaufgabe zu sparen und Vorhersagen zu treffen, um möglichst einfache Wege zu gehen. Und jede Veränderung, jedes Verlassen der Komfortzone, das bedeutet sehr viel Energieaufwand. Und deshalb ist es sehr schwierig zu sagen. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass jemand offen ist und sagt, ich möchte meine Ansicht auch verändern. Zum Beispiel kann ich da nur empfehlen, wenn man jetzt politisch einer Ansicht ist, dass man sich absichtlich mit Menschen trifft und zusammensetzt, die anderer politischer Meinung sind oder auch Religion oder wie auch immer, und man offen reingeht und sagt, ich höre mir jetzt bewusst diese Argumente mal an und ich gehe auch in den dialektischen Diskurs, um meinen eigenen Horizont zu erweitern. Wenn man diese Offenheit besitzt, dann reicht das schon. Und dann wird das auch sehr schnell passieren. Aber diese Person, über die wir gerade gesprochen haben, oder auch der Herr mit der Haut-Druff-Methode, das ist vielleicht schon Teil seiner Identität. Und die Frage ist, wie sehr er das aufgeben möchte.
Das klingt total spannend. Ich habe jetzt gerade mal weiter drüber nachgedacht und mir die Frage gestellt, sind dann die Menschen, die einen großen Dickkopf haben, die also sich nicht verändern wollen, faul und sparsam? Du hast ja das Wort sparsam der Gehirnaktivität zugeschrieben. Ich sag einfach mal faul, wenn man nichts ändern will. Kann man das so sagen, dass Dickköpfe dann faul sind, was die Gehirnaktivität angeht?
Ja, das wäre natürlich naheliegend. Hier begeben wir uns in einen Bereich, wo wir nur mutmaßen können. Ich tendiere da eher zu etwas anderem, was ich auch gerade angesprochen habe, die Identität. Weil wenn sich jemand mit einem gewissen Verhalten identifiziert, dann ist das er oder sie. Und wenn ich bereit bin, das aufzugeben, dann gibt man ja auch ein Stück weit sich auf und das schafft bei vielen Menschen Unsicherheit, weil sie ein gewisses Verhalten aus der Kindheit mitgegeben haben und in der Kindheit gelernt haben. Und das ist ein Stück weit sie. Und ich glaube, es gehört viel dazu, das aufzugeben. Also mir persönlich macht das ja Spaß. Ich bin ja ein totaler Sprachenfan und ich lerne gerne Fremdsprachen, weil ich mich gerne in andere Kulturen und andere Denkweisen hineinversetze. Ich mag das gerne, aber ich brauche auch meine Komfortzone nicht so sehr. Ich habe das gerne, außerhalb zu sein. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die das total erschreckend finden und sich deshalb auch gar nicht verändern wollen.
Ich finde das bei dir total spannend. Wir haben nämlich noch nicht über alles gesprochen. Du bist ja nicht nur Moderatorin, hältst auch Keynote-Vorträge und Neurolinguistin, Autorin, sondern du bist auch Hotelunternehmerin. Und alle anderen Bereiche würde man sagen, ja, eine Neurolinguistin, Autorin, das ist ja eng beieinander, dass man auch Texte schreibt. Hotellerie ist ja wieder ein ganz anderes Aufgabenfeld. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass man da schon fast mehr über Menschen lernen kann als in vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel als Moderatorin auf der Bühne hast du häufig auch mit Profis auf der Bühne zu tun, lernst auch über Menschen kennen. Aber ich glaube, wenn du wirklich jemanden da empfängst im Hotel oder auch Zimmer vermietest und mit denen am Telefon kommunizierst, da kann man doch unfassbar viel über Menschen lernen, oder? Was würdest du sagen?
Ja, absolut, da hast du recht. Das ist wieder ein ganz anderes Feld, macht aber genauso viel Spaß. Also ich arbeite in einem Familienbetrieb, wo wir 8 Chalets in den Bergen vermieten. Und das machen wir seit 2019. Das heißt, wir hatten auch sehr schwierige Phasen dabei. Wir hatten gleich die Corona-Krise inklusive Beherbergungsverbot, inklusive zu Recht sehr gestressten Gästen, weil die auch dachten, bekommen wir unser Geld wieder oder nicht oder können wir den Aufenthalt verschieben, wo wir natürlich auch versucht haben, dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Also das ist ganz spannend und es sind alle möglichen Menschen dabei. Es ist total spannend, weil sagen wir, du hast ein Zimmer, das ist eben dieses eine Zimmer und das sieht auch immer gleich aus. Und dann hast du jemanden, der dich hinterher nochmal anruft und sagt, was für eine tolle Zeit sie hatten und vielen Dank und wie aufmerksam und überhaupt. Und dann hast du aber auch Gäste, die hinterlassen dir eine schlechte Bewertung und schreiben rein, ja, es hat 7 Tage geregnet. Und sie hätten sich dann gewünscht, dass ich vorbeikomme und sie irgendwie persönlich unterhalte. Also ist wirklich vorgekommen. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach alles da. Und die Schwierigkeit oder die Herausforderung, sage ich jetzt mal für mich, weil ich auch im direkten Kontakt mit den Gästen immer bin, ist, dass egal wie ich behandelt werde, dass ich trotzdem freundlich und höflich und zuvorkommend bleibe. Und das ist tatsächlich nicht immer ganz leicht, aber das ist etwas, woran ich auch mein Leben lang arbeiten kann. Meistens klappt es gut und man schafft es dann trotzdem noch irgendwie alle glücklich zu machen, wobei ich natürlich das Wetter nicht beeinflussen kann.
Ja, und die Erkenntnis ist ja auch, dass man es nie allen recht machen kann. Also das höre ich da ja jetzt raus. Das geht uns ja auch in der Selbstständigkeit so als Moderatorin. Du gibst dein Bestes und du versuchst dich immer weiter zu optimieren und trotzdem kommt noch mal jemand an und sagt, ja, das hätten sie aber so und so noch mal so und so besser machen können. Und dann hinterfragst du vielleicht selbst noch mal, reflektierst und merkst dann, okay, ja, ich hätte es so machen können. Ich glaube, dann hätte ich aber die anderen 50% nicht glücklich gemacht da im Saal, ja? Ja. Ich finde das immer super, super schwierig, da wirklich sich selbst treu zu bleiben, sich dann auch nicht zu sehr zu verbiegen, weil du könntest dich ja auch irgendwann verbiegen, gerade wenn du als junger Mensch in die Hotelleriebranche kommst und lernst und es heißt immer, der Kunde ist König. Es kann auch sein, dass man sich irgendwann nicht mehr selbst treu bleibt, weil man einfach nur noch funktioniert und für die anderen sich fair stellt. Das kann ja auch passieren. Und genau das sollte in Kommunikation ja nicht passieren, sondern man sollte ja schon nochmal die eigene Personality mit reinbringen. Gerade in der Hotellerie zählt ja auch Personality, dass du eben nicht so 0815 bist.
Ich versuche da auch einfach menschlich zu bleiben, aber das ist auch ganz egal, eigentlich ob Hotellerie oder jetzt bei Moderation oder auch wenn ich eine prominente Person treffe, dann verstelle ich mich nicht großartig, weil ich denke, ja, die Person war auch mal nicht prominent und war auch mal unerfolgreich und eigentlich ist es auch egal, weil wir sollten eigentlich alle menschlich bleiben und jeden irgendwie gleich behandeln. Das ist auch etwas, was meine Eltern mir früh beigebracht haben, wofür ich sehr dankbar bin, dass man jeden Menschen, egal was der macht, einfach gleich behandelt. Und mir ist aber gerade noch ein Beispiel eingefallen aus der Hotellerie, etwas zum Thema, wo man auch sagen muss, okay, da kann ich auch einfach nichts machen, das muss ich jetzt mal ruhen lassen. Wir stellen als Überraschung für unsere Gäste immer eine kleine Flasche Champagner ins Zimmer. Und ich habe dann eine schlechte Bewertung bekommen und dann hat der Gast geschrieben, es war eine Dame und hat gesagt, ja, das war total unaufmerksam, weil sie ist ja schwanger und da stand ein Champagner drin. Ja, da habe ich auch gedacht, okay, gut, das hilft auch nichts. Also da kann ich den Menschen auch nicht verändern. Ich kann ja nicht riechen, dass sie schwanger ist und ich habe es ja nur gut gemeint. Und dann, ja, denke ich mir meinen Teil, dass sie wahrscheinlich sehr um sich selber kreist und gar nicht merkt, wenn andere Menschen ihr eigentlich einen Gefallen tun wollen.
Wie schaffst du es jetzt dann noch Bücher zu schreiben, wenn du überall aktiv bist? Wie machst du das? Wie koordinierst du das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ilka. ja, ich schreibe fast jeden Tag. Und was ganz praktisch ist, ich schreibe ja nur Sachbücher und die sind immer gegliedert in einzelne Kapitel. Und dann nehme ich mir pro Woche eigentlich immer ein Thema raus, das mich besonders begeistert. Recherchiere viel, ich lese viele Beiträge, ich lese wissenschaftliche Paper und fasse die dann zusammen. Und so kann ich das dann aber immer häppchenweise ganz gut in den Alltag integrieren.
Und ich glaube, du bist jetzt auch wieder in den Endzügen deines nächsten Werkes. Darfst gerne schon mal erzählen, worum es geht. Also es geht natürlich um Sprache, aber was es genau beinhaltet und wann es rauskommt.
Ja, genau. Natürlich geht es wieder um Sprache. Es wird ein populärwissenschaftliches Sachbuch mit 50 Kapiteln zum Thema Sprache und da ist alles Mögliche dabei. Zum Beispiel dieses Thema verschiedene Persönlichkeiten in verschiedenen Sprachen. Da ist kleiner Spoiler. Man hat herausgefunden, wenn Menschen Spanisch sprechen, sind sie am glücklichsten und am extravertiertesten. Und auch was die Kommunikation von Frauen und Männern ausmacht, dass zum Beispiel Frauen erfolgreicher wären im Business, im Unternehmen, wenn sie weniger den Konjunktiv verwenden würden. Also weniger hätte, würde, dürfte, könnte, würde sie
Das kann ich
erfolgreicher machen.
bestätigen.
Ja, genau.
Ja, das kann ich bestätigen. Da muss ich einfach mal reingrätschen. Früher habe ich mich auch immer beworben oder mich vorgestellt mit, ich möchte mich bewerben oder so. Heute sage ich, ich bewerbe mich. Und ich sage auch nicht, ich würde mich freuen, in der Sendung zu Gast zu sein, sondern ich sage, ich freue mich auf Terminvorschläge für die Sendung.
Ja, super,
Also
perfekt.
knallhart, knallhart, wo ich dann denke, boah, ich bin jetzt schon aber schon richtig forsch, also aus meiner Perspektive. Nur es bestätigt ja das, was du sagst, weil ich denke mir, ich stelle mir aber gerade vor, wie ich bei Wetten, dass auftrete. Wieso soll ich sagen, ich würde mich freuen, bei Wetten, dass aufzutreten? Nein, ich trete bei Wetten, dass auf. Deshalb schreibe ich rein, ich freue mich auf die Terminvorschläge für die Wetten, dass-Sendung. Also als Beispiel.
Das machst du auch absolut richtig, weil was soll schon passieren? Ich meine, im schlimmsten Fall bekommst du eine Absage, die hättest du aber sowieso bekommen. Und
Genau, ja.
es ist dieses Bild, was du deinem Gegenüber an den Kopf setzt. Wenn du reinschreibst, ich freue mich auf unser Treffen, dann denkt die Person ja schon, ah, das sieht dann so und so aus, da sitzen wir uns gegenüber. Und nichts anderes habe ich ja damals gemacht, als ich eigentlich noch so aus Spaß heraus habe ich ja gesagt, ja, und ich möchte auf die weiße Couch, wohl wissend, dass da nur die Superstars sitzen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund haben sie mich ja dann am Ende dahingesetzt, was mich natürlich super gefreut hat. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir gerade als Frauen halt auch diese direkte Ansprache benutzen und nicht die super höfliche Konjunktivform die ganze Zeit. Naja, aber genau.
Ja. Ich habe noch eine Frage dazu, weil du davor gesagt hast, dass die Spanisch Sprechenden glücklicher sind, ja, die Spanisch der spanischen Sprache mächtig sind. Hängt das mit der Stellung des Mundes zusammen, weil Spanisch eher lächelnd vielleicht ist. Und amerikanisch ist ja zum Beispiel weit hinten im Mundbereich drin, wenn du so amerikanisch-englisch sprichst. Also hängt das mit der Linguistik, mit der Sprache an sich zusammen oder mit der Mentalität?
Ich glaube nicht, dass es mit der Aussprache zusammenhängt, sondern Sprache ist ja immer ganz stark verwoben mit der Kultur. Und in dem Fall auch ist es zum einen die Wortwahl und zum anderen ganz stark die Kultur, die damit verbunden ist. Also dieses viele draußen sein, das Leben feiern, das hat die Testpersonen wohl eindeutig glücklicher gemacht als, ich glaube, im Vergleich. Im Vergleich gab es Chinesisch, Englisch, Deutsch. Und übrigens, die Chinesen hatten angegeben, dass sie am allerbesten auf Englisch schimpfen und fluchen können. Und das zum Beispiel hat dann auch oft mit dem Vokabular zu tun. Also wenn du ich kenne mich jetzt im Mandarin wirklich gar nicht aus, aber wenn da die Wörter einfach nicht existieren, dann kannst du sie ja auch nicht verwenden. Dann kannst du auf den Tisch hauen, aber du kannst nichts dazu sagen. Und wenn der englische Wortschatz so viele Wörter hergibt, in denen du fluchen kannst, dann benutzt man die auch eher. Das ist ganz spannend.
Cool, ich finde das total spannend. Hast du jetzt einen Einblick gewährt? Wie viele Seiten werden es ungefähr werden? Hast du schon einen Plan? Weil du gesagt hast, du hast immer je Kapitel auch ein anderes Thema. Worauf darf man sich freuen? Wie viele Kapitel werden es?
Also es werden 50 Kapitel, vielleicht sogar 50,5. Weil ich noch ein Kapitel geschrieben habe zu dem schweizerdeutschen Oder am Ende des Satzes. Und dazu gibt es ganz, ganz wenig Literatur. Und deshalb wird das vielleicht nur ein halbes Kapitel. Aber insgesamt um die 220 Seiten. Und erscheinen wird es höchstwahrscheinlich im Februar 2026. Ich werde das Skript aber nächste Woche abgeben. Und dann haben wir noch ein Jahr Zeit, um es zu bearbeiten, um ins Marketing zu gehen, weil ein Buch heutzutage zu veröffentlichen ist recht schwierig, wenn man auch finanzielle Ambitionen hat. Es erscheinen ja irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 100.000 neue Titel auf dem Markt, und wenn man da erfolgreich sein möchte und auch in jedem Buchladen ausliegen möchte, dann muss man da sehr, sehr viel mehr tun, als einfach nur zu schreiben, sondern eben auch den Vertrieb ordentlich machen, das Marketing etc. pp.
Ja, cool. Du hältst uns auf dem Laufenden. Auf welchen Kanälen? Wie kann man dir jetzt folgen, wenn man mehr wissen will zu dir?
Ja, ich bin ja ein kleiner Dinosaurier mit meinen 31 Jahren. Ich habe kein Instagram. Ich habe auch nie verstanden, wie das funktioniert. Aber ich benutze LinkedIn ganz gerne. Also man kann mir auf LinkedIn folgen, einfach Julia Mailänder eingeben. Ich habe eine gleichnamige Webseite und meine bisherigen Bücher habe ich unter Julia Reichert veröffentlicht, falls man da reingucken möchte. Wenn jemand einen wunderschönen Luxusurlaub in einem Chalet in den Bergen verbringen möchte, dann findet man uns unter mein-chalet.com. Und ich glaube, jetzt habe ich auch ordentlich Werbung gemacht, Ilka.
Ja, und ich würde sagen, wir blenden das für unsere Hörerinnen und Hörer alles nochmal in den Shownotes ein. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für das erfrischende Gespräch. Und ich glaube, da waren auch wirklich einige Tipps für Rhetorik, für Linguistik mit dabei. Dankeschön dafür. Und vielleicht hören wir uns ja hier in einer der folgenden Folgen nochmal wieder.
Ja, auf bald. Wiederhören, Ilka.
Bis dann.